Wir setzen jetzt ein Algenpräparat zurzeit. Nächste Woche spritzen wir mit Backpulver. Das wirkt gegen echten Mehltau ganz gut.
Wenn man Goldschmiedin ist und direkt am Rhein wohnt und es liebt, Kiesel zu suchen, warum nicht aus Kies machen?
Der Senior hat eine Vision gehabt. Er sieht ein Meer voll Wohnwagen. Und dann haben wir 1969 hier angefangen mit 50, 100, 200 und jetzt haben wir hier 2000 Parzellen.
Dann haben wir gesagt, warum bauen wir dann nicht auf Wasser einen schwimmenden Parkplatz? Und da haben wir einen Entwurf gemacht für 2500 Autos.
Rheingold. Nischengeschäfte entlang des Rheins. Ein Feature von Heike Sikuli.
Der Rhein ist Transportweg, Touristenmagnet, Weinanbaugebiet und Fischrevier. Doch wie der Strom selbst sind auch die Rahmenbedingungen in ständigem Fluss. Das Wirtschaftsleben verändert sich. Der Verkehr auf und längs des Rheins nimmt immer weiter zu und muss neu organisiert werden. Erholungssuchende sammeln sich wie riesige Zugvogelkolonien zu Tausenden in Zelten und Wohnwagen. Sie und andere Touristen verlassen alte und finden neue Ziele. Traditionsreiche Unternehmen verändern ihre Produktion oder machen dicht. Es rechnet sich für manchen nicht mehr, am Rhein zu produzieren. Andere Geschäfte beginnen zu laufen. Altes Handwerk wird neu belebt. Der Fremdenverkehr modernisiert, findige Unternehmer besetzen neue Nischen und schürfen hoffnungsfroh nach ihrem persönlichen Rheingold.
Rheingold ist relativ schön gelb, ja. Das ist eben über 900 da, also mehr als 750er, was ja sonst so die, in Deutschland so die übliche höchste Qualität ist. Und deswegen ist es also sehr satt von der Farbe her und sehr, sehr schön gelb.
Professor Hermann Wotruber, Leiter des Lehr- und Forschungsgebiets Aufbereitung mineralischer Rohstoffe an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.
Das ist jetzt also dieser Rheinsand, einfach nur abgesiebt. Jetzt habe ich eine Waschpfanne. Das Gold wird immer absinken, dadurch, dass es schwer ist. Das heißt, ich muss so stark schütteln, dass sich dieser ganze Sand schön lockert und das schwere Gold nach unten sinken kann.
Seit 30 Jahren berät der Wissenschaftler Firmen in Sachen Goldgewinnung. Gold gibt es auch im und am Rhein. Keine Nuggets in nibelungenhafter Pracht. Aber Goldflitter zeigt der Blick durch das Mikroskop durchaus.
Typischerweise im Rhein haben sie so Plättchen. Das sind so ganz feine Plättchen. Sie sehen, diese Plättchen sind extrem dünn. Das ist wie Blattgold. Und die sind eigentlich fast egal, wie groß die sind. Die sind immer so 15 μ bis 20 μ stark, diese Blättchen.
Der ist schön hier. Der ist doch toll. Wahnsinn! Der ist komplett schwarz-weiß, aber ganz dunkel intensiv schwarz. Und dann mit einer ganz breiten weißen Ader durchzogen. Superschön.
Rheinkilometer 703 im Norden von Köln. Die Stelle, an der man Silke Holdinghausen regelmäßig findet. Den Rücken gebeugt, die Nase dicht über dem Ufer.
Der ist ja auch toll. Diese Struktur, total rechtwinklig. Das habe ich selten gesehen.
Und das will etwas heißen. Denn die Goldschmiedin sucht nicht seltenes Rheingold, sondern Massenware. Rheinkiesel. Tausende hat sie schon aufgehoben, begutachtet und wieder fallen lassen.
Manchmal sieht man den Kiesel vor lauter Kiesel nicht und dann setze ich mich an eine Stelle und sage, okay, in diesem kleinen Areal, darauf konzentriere ich mich jetzt und da suche ich die Kiesel. Es gibt 100.000 Kiesel, aber es gibt wirklich wenig, die sich für einen schönen Anhänger eignen.
Der Rhein. Ein Strom, der jenseits großer Industrien und Branchen immer wieder Chancen für überraschende Wirtschaftsnischen bietet. mal sind es neue Nischen, wenn Rheinkiesel zu Broschen werden, Kiesgruben zum Goldrevier und Parkplätze auf Wasser schwimmen. Mal sind es alte Nischen, neu belebt, wenn Backpulver den Weinwuchs fördert und Camper einen Rheindeich bauen. Ideen, Beharrlichkeit und Sinn für das Geschäft. All das ist nötig, um sich auf Dauer zu behaupten. Und auch der Standort spielt eine wichtige Rolle. Hergestellt am Rhein, das ist nicht nur ein Marketingargument. Der Strom mit seiner Geschichte, seiner Länge, seiner Bedeutung kann Produkte aufwerten, sie auch ökonomisch wertvoll machen.
Rheinwater, all the time.
Wie hängen Fluss und Wirtschaft zusammen? Welchen Mehrwert kann ein Fluss für das Gelingen eines Geschäfts liefern? Und wie wertvoll wird er selbst durch wirtschaftliches Handeln? Fragen, mit denen sich der Umweltökonom Professor Bernd Hans Jürgens vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig beschäftigt.
Der zentrale Punkt ist, dass ein Fluss bestimmte Leistungen erbringt. Diese Leistungen nennt man Ökosystemleistungen. Also beispielsweise, wenn ein Fluss die Leistung bereitstellt, für die Schifffahrt zur Verfügung zu stehen, wenn der Fluss Schadstoffe zurückhält, etwa in seinen Flussauen, kann man das erfassen und dann mit bestimmten ökonomischen Größen bewerten. Das ist nicht geschehen bisher für den ganzen Fluss. Das heißt also, man müsste sich jetzt Listen anlegen und mal überlegen, welche Leistungen sind das für den Menschen? Das ist nicht jetzt nur die Schifffahrt oder das ist die Rohstoffentnahme. Nein, das ist auch die Schönheit des Rheins, das sind die Uferpromenaden. Wenn man das dann aufgelistet hat, kann man überlegen, wie kann ich diese Leistungen dann in einer Form bewerten? Wenn es um den Fischfang geht, was sind die Einkommen, die aus dem Fischfang generiert werden?
Die Einkommen aus dem Fischfang im Rhein sind verschwindend gering. Obwohl Fische einst glitzernder Garant für einen blühenden Wirtschaftszweig waren. Allein Hunderttausende von Maifischen wurden bis ins letzte Jahrhundert jeden Frühling an Land gezogen. Doch Überfischung, Gewässerverschmutzung und Schiffsverkehr ließen die Schwärme verschwinden. Jetzt sollen sie ihre Nische zurückerobern. Ökologisch und vielleicht auch ökonomisch. Ein sonniger Maimorgen am Rhein, um kurz vor sechs. Drei Männer in grünen Latzhosen und Gummistiefeln bauen am Rand der Reiter Lach, einem ruhigen Altarm des Rheins zwischen Köln und Bonn, drei Plastikbottiche am Uferhang auf. Die Bottiche sind leer. Die Männer warten auf Maifischlarven. Die sind seit dem Vorabend von einer Zuchtstation aus Südfrankreich auf dem Weg zum Rhein. Um kurz vor sieben, gerade ist es hell geworden, rumpeln sie in einem Pferdetransporter über den Deichweg.
Sollen wir erstmal anfangen auszuladen? Habt ihr mit Eissäcken gefüllt oder?
Andreas Scharbert öffnet erwartungsvoll die Türen des Transporters. In zwei Dutzend durchsichtigen Plastikblasen wimmeln rund 450.000 Maifischlarven. Etwa 5 bis 6 Tage sind sie alt. Nur 1 Zentimeter lang und hauchdünn. In der Reiter Lach sollen sie ihr Leben im Rhein beginnen.
Es ist ein Auengewässer. Das heißt, es findet keine Strömung statt. Die Fische können sich im Moment halten. Solche Gewässer haben eine erhöhte Planktonproduktion. Und die Reiter Lach ist halt auch ein historisches Maifischrevier. Hier wurden wirklich vor dem Aussterben des Maifischbestands im Rhein die letzten Versuche unternommen, den Maifischbestand künstlich zu stützen. Und wir wissen also, dass in dem Gewässer Maifische heranwachsen.
Steckbrief zur Art 1102 aus der EU-Schutzgebietrichtlinie.
Alosa alosa, Maifisch. Der Maifisch ist ein Verwandter des Herings. Er erreicht mit 40 bis 70 Zentimetern eine stattliche Größe und wird bis zu 4 Kilo schwer. Der metallisch glänzende Körper ist am Rücken silbrig blaugrün, Seiten und Bauch sind silbrig weiß. Hinter dem Kiemendeckel befindet sich meist ein dunkler Fleck.
Alors la recette, je sais que ça se mange donc effectivement avec beaucoup de citron, du citron pour dissoudre les arêtes.
Man isst ihn mit viel Zitrone. Es ist ein Fisch, der viele Gräten hat. Er gehört zu der Familie der Heringe und Sardinen. Aber ich erinnere mich nicht mehr genau an den Geschmack. Das letzte Mal habe ich ihn 2003 gegessen.
Bedauert Alexandre Dorset. Er hat die Maifische aus einer Zuchtstation an der Garonne geliefert. Seitdem die natürlichen Populationen auch dort plötzlich abgenommen haben, stehen sie nicht mehr auf den Speisekarten der Restaurants. Im Rhein galt der Maifisch praktisch als ausgestorben. Jetzt soll er im Rahmen des EU-Life-Projekts zurückkehren. Seit 2007 werden jährlich bis zu 2 Millionen Maifischlarven ausgesetzt. Doch bis sie wieder fischbar werden, könnte es noch rund 20 Jahre dauern, schätzt Andreas Scharbert vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, ein Träger des EU-Projekts.
Also es ist nicht auszuschließen. dass wieder eine Fischerei auf den Maifisch im großen Stil möglich ist, dass er hier wieder entlang des Stroms in Restaurants, in Brauhäusern angeboten wird. Wenn sie selbstständig ableichen und sich selbstständig fortpflanzen, alles Weitere liegt dann nicht mehr direkt an unseren Händen, sondern liegt auch so ein bisschen daran, wie der Rhein sich weiterentwickelt. Würde die Schifffahrt auf dem Rhein irgendwann vielleicht weniger intensiv sein, wäre das sicherlich nicht zum Nachteil des Maifischs.
Mit Wasser passiert gerne, das trinke ich gar nicht gerne, das trinke ich gar nicht gerne. Wein, 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 Wein.
Neue Rahmenbedingungen am Rhein lassen alte Berufe aufleben. Aber manch alte Berufe brauchen neue Ideen.
Wein, 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 Muschelrhein, Wein, 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 vom Rhein, Wein, Muschelrhein.
Das ist jetzt ein Wein, der eher in Richtung Strohgelb geht, mit leichten grünen Reflexen. Wir haben jetzt einen ganz feinen Pfirsichduft, ein bisschen roter Apfel ist dabei, ganz klein bisschen Limette und sogar Kastanien im Bouquet.
Carsten Sebastian Henn, stellvertretender Chefredakteur des Gomio Weinguide.
Der Mittelrhein profitiert momentan noch von der Klimaverschiebung dahin, dass der Riesling eine ganz neue Dimension von Reife erreicht, weil er hier langsam reift, entwickelt er eine ganz andere Aromatik als in einem schnell reifenden, noch wärmeren Gebiet.
Randolf Kauer, Professor für ökologischen Weinbau an der Hochschule Geisenheim.
Ja. Das setzt sich jetzt am Gaumen fort. Das ist ein sehr kräftiger Riesling. Also der lätschert nicht einfach so über die Zunge, sondern da ist richtig was dahinter. Und der bleibt im Gesamteindruck ganz, ganz lange noch am Gaumen. Und deswegen sieht man, das ist ein Spitzenwinzer, der den Wein gemacht hat.
Carsten Sebastian Henn macht ein zufriedenes Gesicht. Denn Spitzenqualität findet man wieder häufiger am Rhein. Nicht nur im Rheingau, der als das beste Weinanbaugebiet am Rhein gilt, vor allem an Mittelrhein, dem Sorgenkind in Sachen Weinanbau, herrscht vorsichtige Aufbruchstimmung.
In Rüdesheim, in Rüdesheim, da sitzt im Wein ein Teufelein.
Ja, das ist fein. Ja, das ist fein.
Das Teufelein sitzt vielleicht nicht im Wein, aber sicher im Weinberg zwischen Rüdesheim und Koblenz. Wo der Rhein sich mächtig durch enge Täler gräbt, sind die Hänge steil, die Kosten für Handarbeit hoch und die Preise für Wein niedrig. Viele Winzer gaben auf. Die Hälfte des nur 900 Hektar kleinen Anbaugebiets liegt brach. Doch gerade diese Brachen bieten heute Nischen für Neues. Neue Winzer und neue Anbaumethoden, wie die von Professor Randolf Kauer.
Das heißt, wir setzen jetzt ein Algenpräparate zurzeit. Nächste Woche spritzen wir mit Backpulver. Das wirkt gegen echten Mehltau ganz gut.
Vor Jahren wurden die noch belächelt als Birkenstock-Sandalenträger, deren Weine man nicht wirklich trinken konnte, die das so eigentlich nur mit gutem Gewissen, aber nicht mit handwerklichem Können machten. Und mittlerweile gibt es immer mehr Spitzenwinzer, die auf Bio setzen, weil der Wein besser wird. Weil man einfach merkt, dass der Wein noch mehr Tiefe hat, noch mehr Komplexität. Auch am Rhein, also im Mittelrhein, ist es Dr. Randolf Kauer, Deutschlands einziger Professor für ökologischen Weinbau, der auch selber Weine macht in Bacharach.
Und damit nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch Nischenweinanbau am Mittelrhein betreibt.
Ja, wir sind hier in der Lage, in der Weinbergslage Bacharacher Kloster Fürstental. Ein optimaler Standort für Riesling. Und von daher ist der Riesling auch für uns die wichtigste Rebsorte mit etwa 90%, die wir davon anbauen. Ja, und er freut sich momentan bester Gesundheit.
Dank der Klimaerwärmung am Rhein und dank der ökologischen Anbauweise. Randolf Kauer verzichtet nicht nur auf chemische und synthetische Pflanzenschutzmittel. Das Laub der Reben wird per Hand geschnitten, damit es licht und gut belüftet und damit widerstandsfähiger wird, erklärt der Weinbauer und Professor an der Hochschule für Weinbau in Geisenheim. Während er den Steilhang hinaufklettert, an den Füßen Schuhsohlen mit dickem Profil. Der Hang ist so steil, dass sich Ungeübte an den Reben hochziehen müssen.
Dieser intensive Pflanzenschutz bzw. Beobachtung und Laubwandmanagement, das erfordert Zeit. Und wenn Sie einen Betrieb haben hier im Steilhang mit 10, 15 Hektar, dann ist das ein Engpass.
Kauer selbst bewirtschaftet mit seiner Familie nur 3,5 Hektar, 6 Hänge zwischen Bacharach und Oberwesel. Kaum noch ein alteingesessener Weinbauer schüttelt den Kopf über seine Anbaumethoden. Sein Wein überzeugt. Neue Wege im Weinbau am Rhein konnte er gehen, weil am Mittelrhein Platz war zum Ausprobieren. Und weil ihn als Quereinsteiger keine überlieferte Winzertradition bremste.
Als ich mit dem Studium anfing, habe ich hier in Bacharach mir die ersten Weinberge gepachtet. Und da haben wir losgelegt. Und da waren die ersten Diskussionen über Bioanbau im Weinbau. Und wir hatten ja keine elterliche Vorbelastung. Ich musste niemand fragen, ob ich das machen darf. Dann habe ich auch gleich so losgelegt.
Rhine water, all the time.
Rund 270 Kilometer weiter rheinabwärts, bei Rheinkilometer 818, hat auch jemand losgelegt. Auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches. Ein Campingplatz am Rheinufer, sowie unzählige andere auch. Auf den zweiten Blick ein einzigartiger Lebensraum und Lebenstraum. Wenige Kilometer südlich von Wesel, schon fast an der niederländischen Grenze, da, wo die Landschaft weit wird. Auf einer Halbinsel, umschlossen vom Rhein, liegt der Campingplatz mit dem vielversprechenden Namen Erholungszentrum Graf Insel. Ein Damm führt auf die Insel. Rechts davon liegt der Yachthafen, links das Schwimmbad im abgeschnittenen Altrheinarm. Hinter einer Schranke Wohnwagen und Mobilheime, soweit das Auge reicht. 2000 Parzellen für 9000 Camper. Eine Campingstadt mit Supermarkt und Streichelzoo, mit Inselzeitung und Campingkirche, mit Angelverein, Schützenkönig und eigener Rettungsstation.
Hat ihr im Glas geschnitten gestern?
Tut's denn noch weh?
Nö.
So, jetzt kriegst du noch so ein kleines Fläschchen einfach da drüber. Brauchst du nicht mehr den Verband hier den ganzen Tag mit dir spazieren zu tragen. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann mache ich dir das morgen ab. Und dann gucken wir mal, ob es dann vielleicht schon so mit dem Wasser wieder geht.
Okay.
Ja?
Der 11-jährige Jerome nickt tapfer, während Rettungssanitäterin Anja Bekes dem Jungen ein Pflaster aufs Knie klebt. Einer von ca. 10 Einsätzen am Tag.
Ja, also diese Schürf- und Schnittverletzungen sind meistens Handwerksverletzungen, weil natürlich Camper basteln ja auch ganz gerne auf ihren Parzellen, ne? Und viele Kinder, die halt hier mit dem Fahrrad über den Kies heizen, sag ich mal, und dann, ne, gibt's schon mal die ein oder andere Bruchlandung.
Camping auf der Grafinsel, das heißt Ferien und Freizeit in der Natur mit fast urbaner Struktur. Selbst mit dem Fahrrad braucht man einen ganzen Tag, um die 40 Kilometer Kieswege abzufahren. Kieswege mit Namen: Drosselgasse, Eifelwall, Entenpfuhl. Und doch gibt es die Camper-Idylle im Feinrepempt hinter hohen Ligusterhecken. In Himmelspforte 136 wird gerade Mittag gegessen: Bratwurst mit Kohl und Kartoffeln. Gisela und Willi Kaspar genießen es zusammen mit Enkel Nico. Auf einer 200 Quadratmeter Parzelle mit Mobilheim, Waschhaus, Laube und Plastikschwimmbecken.
Ach ja, das ist schon schön, dass man morgens Brötchen holen gehen kann.
Hier ist ein Supermarkt, hier kriege ich mal frische Brötchen oder mal Getränke. Ne?
Und hier, die haben wir da oben dieses Deichhaus, da sind auch immer Veranstaltungen. Aber da kommen ja auch Schlagersänger hin, ne? Ja, da war ja auch schon, wie heißt die, Andrea Berg, und die waren ja alle schon hier. Der Wendler.
Zum ersten Mal hier war der Campingplatzgründer Wolfgang Seibt im Jahr 1968. Bei einem Sonntagsspaziergang am Rhein hatte er eine Vision, wie er es nennt. Beim Blick auf die Halbinsel sah er Campingwagen. Die Vision wurde Wirklichkeit. Erst mit 100 Plätzen, dann 200, dann 2000. Die Camper kamen und blieben, zum Teil seit 40 Jahren. Heute führt Sohn Frank die Geschäfte, nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Die Camper sind treu. Und er ist es auch.
Wenn ein langjähriger Camper verstirbt, dafür haben wir auch eine Gedenkstätte, wo alle mittlerweile 500 Camper, die vor uns gegangen sind, namentlich erwähnt sind. Unser Leitspruch ist Camper, die für immer zum großen Campingplatz abberufen wurden. Im irdischen Sinne.
So überdachte Häuschen mit Namen, mit Kreuzform, ja, mit Kerzen und allem drum und dran. Meine Oma steht, glaube ich, auch hier drauf. Ich weiß nicht, ob die hier oder da vorne drauf steht, auf jeden Fall.
Michael Seib blickt suchend über die 500 Messingschilder in den 4 kapellenförmigen Holzbuden am Rand eines Kieswegs. Er ist 15 und wird den Campingplatz einmal leiten, so wie Großvater und Vater. Wenn es weiterhin so klappt mit dem Rhein. Denn der war jahrzehntelang mehr als nur Kulisse. Er störte, mindestens dreimal im Jahr, bei Hochwasser. Bis vor 20 Jahren. Da wollten die Seibts ihren Lebensraum am Rhein verteidigen und riefen eine Camperversammlung ein.
Und haben gefragt, hört mal, passt mal auf, wir wollen euch hochwassersicher machen, wir wollen einen Deich machen. Dieses Gespräch mit ungefähr 500 Campern hat ungefähr eine Stunde gedauert. Dann hatten wir ungefähr 80 Lkw-Fahrer, die sich freiwillig gemeldet haben. Daraufhin haben wir dann 15 Lkws gekauft, gebrauchte, einen Hydraulikbagger, Und nachdem wir die Genehmigung hatten, haben wir dann losgelegt.
Die 80 Camper legten ihre Urlaube abwechselnd so, dass sie in 2 Schichten von morgens 6 bis abends 10 baggern, laden und kippen konnten. 2 Jahre lang. 3,5 Millionen Kubikmeter Erde bewegten sie. Bis zu 60 Meter breit und 10 Meter hoch umschließt der Deich heute die Campingstadt, die wie eine Schüssel im Wasser liegt, wenn der Rheinpegel steigt.
Der Deich ist also 3,5 Kilometer lang und es ist der einzigste Deich an der ganzen Rheinschiene von Konstanz bis Rotterdam, der in Eigenleistung gebaut worden ist oder in Eigenleistung finanziert worden ist und auch selber unterhalten wird.
Die Grafinsel, eine Wirtschaftsnische, die wachsen konnte, weil sie sich gegen den Rhein behauptete.
Rhine water, all the time.
Wer mit dem Rhein Geld verdienen will, kann ein Produkt mit ihm sozusagen aufladen. Das funktioniert durchaus. Wenn zum Beispiel der Kiesel zum Rheinkiesel und das Gold zum Rheingold wird. Aber wie misst man das? Wie bewertet man, wie hoch der Anteil des Stroms an den Geschäften an seinen Ufern ist? Umweltökonom Professor Bernd Hans-Jürgens.
Die Ökonomen gehen so vor und fragen die Menschen, sind sie bereit, dafür etwas herzugeben? Wenn sie bereit sind, dafür etwas herzugeben, dann ist es ihnen anscheinend etwas wert. Wir nennen das dann Zahlungsbereitschaft. Und wenn die Leute sagen, ja, also für diesen Ausflug hierhin an diesen Ort, an den Mittelrhein oder ähnliches, bin ich bereit, etwas zu zahlen. Ich würde sogar ein Eintrittsgeld zahlen. Das gibt uns erstmal Anhaltspunkte für den Wert der jetzt in diesem Fall touristischen Leistung.
Anhänger Rheingold, Länge 27 mm, 5.850 Euro. Ohrschmuck Rheingold, 29 x 23 mm, 7.400 Euro. Nur 3 Angebote von Aurum Renanum, einer Firma, die sich auf Schmuckstücke aus Rheingold spezialisiert hat. Dem Mythos sei Dank, Rheingold ist teuer. 1,5-mal so teuer wie herkömmliches Gold. Nur deshalb lohnt sich die Gewinnung von Rheingold überhaupt als Nischengeschäft. Neben ein paar einzelnen Goldsuchern gibt es nur eine einzige Kiesgrube im baden-württembergischen Rheinzabern, die Rheingold, dank dem Aachener Professor Hermann Wortruber, gewerbsmäßig fördert. Seine Hilfe war nötig, weil jedes Gold einen eigenen genetischen Fingerabdruck besitzt. Beim Rheingold
ist das Problem gekommen, dass wir eben dieses Platin drin hatten, was eben beim Polieren störte, diese Körnchen, die eben nicht aufgeschmolzen sind, und dass wir auch Zinnstein drin hatten. Das machte das Gold spröde. Also mussten wir uns irgendwas überlegen, wie wir das ganze Zeug vor dem Einschmelzen abtrennen können.
Er passte ein Verfahren zur Trennung von Feststoffen, eine Art Waschung mit Öl und Schaum für das Rheingold an. Seitdem wird in Rheinzabern Gold gewonnen. Auf einige Kilo im Jahr wird der jährliche Goldertrag geschätzt. Die Firma selbst gibt sich verschwiegen.
Ein Motiv, was kürzlich entstanden ist, was einfach dem Rhein auch sehr nahe kommt, ist die Rheinwelle. Das ist eine stilisierte Welle, in Silber gearbeitet.
Sorgfältig sägt Goldschmiedin Silke Holdinghausen die Welle aus. Muscheln, Rheinwellen, der Kölner Dom. Damit verziert sie die grauen, beigen und schwarzen Rheinkieselsteine. Doch ob Anhänger, Ohrringe oder Steinbilder, ob funkelndes Beiwerk oder glitzernde Verzierung, wertvoll macht ihre Produkte der Rhein. Er lädt sie auf mit einem Gefühl. Heimat.
Ich habe viele, die es anderen Leuten schenken, die vom Rhein weggezogen sind, die in USA leben. Ich hatte jetzt am Markt eine Kundin, die hat ein Bild gekauft für ihren Sohn. Der lebt in Malaysia, in Kuala Lumpur. Und die wird im Koffer dieses Bild mit nach Kuala Lumpur nehmen, weil er aus Köln ist. Und das ist sowas echt Kölsches aus dem Rheinland und ein Stück Heimat. Und da wird er sich freuen.
Also der Mittelrhein, da lacht der chilenische Winzer drüber. Das ist ja überhaupt nichts. Man kann sich damit nicht auf dem weltweiten Markt positionieren. Dafür ist die Menge einfach viel zu gering.
Deshalb winken beim Wein vom Mittelrhein auch Fachhandel und Discounter ab. Deren Rabattforderungen von bis zu 40% könnten sich Weinbauern mit hohen Anbaukosten im Steilhang sowieso nicht leisten, sagt Weinexperte Carsten Henn. Und doch helfen die Steilhänge des Rheins den Winzern mit ihrer Schönheit und ihren Mythen bei der Preisgestaltung.
Wein ist ein unglaublich emotionales Getränk. Und ich glaube, die meisten, wenn man ihnen 5 Weine hinstellt, die sagen, ja, die finde ich eigentlich alle gut. Und dann kann kaum entscheidend sein, dass ich den Winzer persönlich kenne, dass ich bei dem war und finde ihn einfach nett oder ich finde die Landschaft nett und dann will ich den Wein von da trinken. Man spricht ja heute davon, eine Marke positiv aufzuladen und das ist bei Wein auch ganz wichtig.
Genauso sieht es Bernhard Häser, der sich regelmäßig an den Mittelrhein aufmacht, um Rheinwein in seiner mythisch aufgeladenen Umgebung direkt beim Winzer zu kaufen.
Es hängt viel dran, zum Beispiel Sagen und Legenden und die Rheinromantik, die sich herausgebildet hat, kommt ja nicht von ungefähr. Es ist einfach eine schöne Landschaft, die irgendwie viel zu sagen hat, die ein bestimmtes Flair hat, die für eine bestimmte, ja, ich finde auch Geisteshaltung steht. Hat etwas mit Freiheit zu tun sogar.
Und dafür zahlt er gerne mehr als für den Wein aus dem Supermarkt. Und so geht es den meisten Kunden, freut sich Öko-Winzer Randolf Kauer.
Wenn die Leute ein Gefühl für die Landschaft hier bekommen, für das, was es heißt, hier Weinbau zu betreiben, hat noch keiner nach dem Preis für den Wein gefragt. Die Qualität vorausgesetzt, dass die stimmt.
Die Qualität muss stimmen. Denn der Rhein als Kulisse, als Heimatgefühl oder Mythos allein reicht nicht, um eine Wirtschaftsnische über Wasser zu halten. Denn auch ein Mythos kann in die Jahre kommen, wenn man sich ausruht auf Rheinromantik und altem Glanz.
Ich weiß nicht.
On your right hand side you can see now the world famous Lorelei
Massive.
Ein Andenkenladen in Bacharach. Eine Frau hat eine Tasche gekauft. Lorelei steht drauf. Seit 102 Jahren macht die Familie von Alfons Joost in Taschen, Krügen, Gläsern, Schlüsselanhängern.
Und 10 bis 20.
Doch längst ist der Rhein auch am Rhein nur noch ein Symbol unter vielen. Für den Touristen von heute reicht ein Made in Germany.
Es gibt hier diese Kuckucksuhren, die spielen an 12 verschiedene Melodien.
Bis hier sehen Sie auch nur Schwanstein oder die Lorelei. Haben wir diese Musikdosen vom Erzgebirge. Es geht runter, weil die Jugend nicht mehr sammelt.
Der Junge kauft vielleicht ein Bierkrug. Früher der Amerikaner, der hat 5 oder 10 gekauft. Aber der Amerikaner kam jeden Tag von benachbarten Hahn oder von Spangdahlem, von Bitburg, von Rammstein, Kaiserslautern, Wiesbaden.
In the cold and lonely River Rhine lies my little darling, my Fräulein.
Die amerikanischen Soldaten beglücken längst keine Fräuleins mehr am Rhein. Sie sind abgezogen. Familie Joost hatte früher 2 Andenkenläden mit 20 Mitarbeitern. Heute betreibt der 79-jährige Alfons Joost nur noch einen Laden ganz allein. Gekauft werden vor allem Steingutkrüge aus dem Westerwald. Die Touristen, sagt er, radeln oder wandern an den Ufern vorbei und winken freundlich von den Kreuzfahrtschiffen.
This is just a one-day trip. Yes.
I'm from Osaka. This is one-day trip. So we came from Frankfurt. They have a walking over the Rüdesheim and then take a sip and then later we go back.
Stippvisite heißt das Schreckgespenst für Hoteliers und Restaurantbesitzer. Gerade am Mittelrhein konnte man sich jahrzehntelang auf Touristenströme verlassen. Im Gastgewerbe lehnte man sich zurück. Hotels wurden nicht renoviert, Gäste in Massen abgefertigt, Personal wechselte in jeder Saison und Preise stiegen schneller als die Qualität. Konsequenz? Die Besucherzahlen sanken. Doch dann kam zwar kein neuer Mythos, aber immerhin ein neues Gütesiegel mit Werbewirkung. Im Jahr 2006 wurde der obere Mittelrhein, also die 67 Rheinkilometer von Rüdesheim bis Koblenz, UNESCO-Welterbe.
Die Welterbegastgeber sind mittlerweile auf dem Weg zu einer Marke, die andere Welterbestätten auch übernehmen wollen. Wichtig ist, wir sind alle zertifiziert.
Zertifizierung ist ein Lieblingswort von Trude Weiler in Oberwesel, eine von mittlerweile 18 Welterbegastgebern. Zertifiziert wird, wer einen Welterbe-Gastgeber-Lehrgang absolviert, das Hotel oder Restaurant saniert hat, Qualität im Service bietet, sich auskennt mit Rheinkultur und Geschichte. Aber genauso wichtig ist die Haltung, die die Welterbe-Gastgeber verbindet. Nämlich raus aus der eigenen kleinen Nische, aus dem Haben und Soll des eigenen Hotels und Restaurants und rein in ein Nischennetzwerk mit den Mitbewerbern. Gäste werden nicht mehr gegenseitig abspenstig gemacht, sondern gemeinsam umworben.
Dann fahren die Gäste zum Beispiel nach Rüdesheim und dann kehren sie in Rüdesheim ein. Da kriegen sie dort hessisch Tapas zu essen, mal zum Mittag, haben bei uns dann ein schönes Abendessen mit begleitenden Wein aus dem Welterbetal. Dann laufen sie einen Tag zum Beispiel nach St. Gorat, zu Schloss Rheinfels. Da kriegen sie dann Kaffee und Kuchen und wir rechnen das dann untereinander ab.
Sauerbraten vom Bacheracher Wildschwein. Unsere Spezialität hier, wir kriegen praktisch alle Wildschweine, die hier rumgeschossen werden in den Weinbergen, kriegen wir und verarbeiten die. Da machen wir Chivapchichi vom Wildschwein, den Wildschweinerücken, den Wisperwind mit einer Creme von geräucherten Forelle.
Und die stammt aus der Wisper, die bei Lorch in den Rhein mündet, erklärt Welterbe-Gastgeber Andreas Stöbener. Wildschwein, Forelle, Riesling und Spätburgunder, nur Produkte aus der Region, kommen auf den Tisch. Wobei die Region offen ist für Neues. Denn die teils brachliegenden Weinberge am Mittelrhein füllen sich mit neuem Leben. Aus Afrika.
Überall im Mittelrheintal, wo man so weiße Flecken im Hang sieht, das sind diese Burenziegen. Die sind ganz weiß, dann haben nur einen dunkelbraunen oder schwarzen Kopf, langen Schlappohren und sind ganz gutmütige Gesellen.
Rund 600 afrikanische Burenziegen lässt ein Züchter aus St. Goar mittlerweile in den Weinbergen weiden. Sie halten das Gestrüpp niedrig und schmecken. Doch ob afrikanische Ziegensalami mit Rheinaroma oder Zusammenarbeit mit Gütesiegel dem Tourismus am Rhein auf Dauer die notwendigen Besucherzahlen bescheren kann, wird sich zeigen. Alfons Joost bleibt skeptisch.
Ja, hier läuft es leider nur bis Mitte Oktober. Dann können Sie in Barach die Bürgersteig hochklappen, dann ist nichts mehr. Ja, und es fängt dann auch erst an Mai, Mitte Mai. Wir haben also quasi nur 4,5, 5 Monate, wo ein bisschen Geschäft ist.
Und deshalb wird er sein Geschäft bald schließen. Trude Weiler gibt sich kämpferisch. Sie will ihre Nische am Rhein behalten. Doch dazu braucht auch sie eine längere Saison.
Das ist unser riesiges Problem und da arbeiten wir schon seit Jahren zusammen dran. Das ist ja ganz schwierig, weil unsere Infrastruktur, da hapert es natürlich gewaltig. Ne? Die Burgen müssen geöffnet sein, auch die Museen. Die Schiffe müssen fahren.
Auf der Fähre Stadt Bingen zwischen Bingen und Rüdesheim bei Rheinkilometer 526. Schiffsführer Michael Bessier lenkt die Fähre in langer Diagonale über den Rhein. 20 Minuten rheinaufwärts, rheinabwärts dauert es nur 15 Minuten. In Sichtweite kreuzen zwei Autofähren.
Also auf der Autofähre ist es so, dass wir viele Stammkunden haben, die dann zu ihrem Arbeitsplatz fahren. Also von der rechtsrheinigen Seite auf die linksrheinische Seite oder umgekehrt.
Einmal hin, einmal zurück am Tag. Das geht eigentlich schnell. Dadurch, dass zwei Fähren fahren, ist das eigentlich maximal 10 Minuten Wartezeit und dann ist man weiter.
Und es wird auch mit Verlaub gesagt, mindestens zweimal im Jahr der Preis erhöht. Also als ich das letzte Mal gefahren bin, da kostete es, glaube ich, 3,80. Und da kommt es das nächste Mal, sind schon wieder 20 Cent mehr.
Das mag an den Kraftstoffpreisen liegen, aber gerade die bescheren den Fährbetrieben stabile Kundenzahlen, heißt es zufrieden aus dem Fähren-Bundesverband. Die Menschen scheuen bei hohen Spritpreisen lange Umwege bis zur nächsten Brücke. Und die kann am Rhein schon mal 60 Kilometer entfernt sein. Eine kleine, aber feine Nische haben sich die Schiffer bewahrt, die den Rhein nicht längs, sondern quer befahren. Etwa die Hälfte der 50 Personen- und Autofähren, die auf dem Rhein verkehren, ist in Privatbesitz. Der Rest sind GmbHs oder gehören der Stadt, mit einer Ausnahme.
Karibik ist ausverkauft.
Ja, Loreleifahrt.
Hin und wieder zurück.
Genau, zwei Erwachsene und zwei Kinder.
Wenn er 49 Euro bitte.
Rudi Dormann sitzt am Rüdesheimer Rheinufer in einem winzigen weiß gestrichenen Häuschen und verkauft die Karten. Die Bingen-Rüdesheimer Fahrgastschifffahrt ist mit zwei Auto- und 5 Fahrgastfähren nicht nur der größte Fährbetrieb auf dem Deutschen Rhein, er ist der einzige, der als Genossenschaft betrieben wird. 10 Familien sind beteiligt und jeder hilft mit. So halten sie es seit 84 Jahren.
Seitdem waren immer die gleiche Gesellschaft mit. Mittlerweile ist es jetzt die 4. Generation. Ja, bei uns arbeitet jeder mit. Vom Praktikanten bis zum Aufsichtsratsvorsitzenden. Jeder ist irgendwo mit involviert.
So, wir möchten nur von Rüdesheim bis Bacharach und zurück umsteigen.
Weil das Schiff fährt ja weiter. Ja.
Ah, so. Und
das Schiff fährt weiter bis in die Lorelei. Sie steigen aus in Bacharach, warten dann 5 Minuten, da wo sie ausgestiegen sind.
In Bacharach.
Genau. Und fahren mit dem Schiff, das heute Morgen um 9 Uhr losgefahren ist. Mit dem fahren sie wieder zurück.
Rudi Dormann ist nicht nur Kartenverkäufer, sondern auch Aufsichtsratsvorsitzender der Bingen-Rüdesheimer Fahrgastschifffahrt. das Geschäft läuft.
Rentabilitätsberechnungen machen wir zweimal im Jahr und es hält sich immer sehr die Waage. In den Sommermonaten ist die Fahrgastschifffahrt im Vordergrund und in den Wintermonaten, restlichen Monaten die Autofähren. Also es hält sich so die Waage.
Und Fähren und Fahrgastschiffe haben sich nicht nur die eigene Nische am Rhein bewahrt, sie sorgen dafür, dass auch eine andere Branche im Geschäft bleibt. Die Fahrgastschiffswerften. Denn anders als bei Frachtschiffen, die meist in den Niederlanden, in Osteuropa oder sogar Asien gebaut werden, werden die Fahrgastschiffe am Rhein gebaut und gekauft.
Eine Werft, die sich spezialisiert hat für Fahrgastschiffe, die in unserem Bereich fahren können, das wäre die Luxwerft in Mondorf. Das ist an für sich so unsere, ich hätte beinahe gesagt, unsere Hauswerft, unser Hausschiffsbauer.
Das ist praktisch das Steuerhaus. Für uns die Baunummer 202 ist die Anja. Ja, ein Tagesausflugsschiff für 400 Personen, ist 45 Meter lang, 10,80 Meter breit. Und der Kunde legt extremen Wert darauf, dass der Fahrgast einfach mehr Raum bekommt, dass die Tischbreiten angenehm sind, dass die Stühle groß genug sind. Also das ist ein Trend, den man allgemein beobachten kann. Es ist weg von der Enge, man gibt den Menschen Raum, man sitzt nicht mehr auf Holzbänken. Man macht es mehr zu einem Erlebnis, auf dem Schiff zu sein.
Elmar Miebach, Geschäftsführer der Luxwerft in Mondorf bei Bonn.
Schon seit 1945 werden bei Rheinkilometer 660 Boote und Schiffe gebaut. Erst Ruderboote und Nachen, dann Raddampfer, Fahrgastkatamarane, Autofähren und Tagesausflugsschiffe. 201 Schiffe sind bereits vom Stapel gelaufen. Das 202. ist im Werden, die Anja. Die Schiffseigene von Fahrgastschiffen setzen auf Qualität, freut sich Miebach. Die kann noch eine Handvoll Fahrgastwerften am Rhein bieten. Für die Luxwerft heißt das?
Wir haben also eigene Schiffbauingenieure, machen also die Konstruktion selber, bauen den ganzen Schiffskörper hier selber. Wir beschäftigen hier 50 Leute, bilden jetzt wieder drei Schiffbauer aus, Mechatroniker aus, haben eine eigene Elektroabteilung, Heizung, Sanitär. Aber es geht bei uns sogar so weit, dass wir einen eigenen Innenarchitekten haben, weil es immer darum geht, wie gestaltet man sein Schiff, wie macht man es schön.
Fahrgastschiffe sind für die Eigner oft mehr als nur Arbeitsplatz. Sie sind Lebensraum für die ganze Familie. Und die hilft meistens mit beim Bau. Das spart Zeit und Geld. Auf der Anja ist Eigners Sohn René Weißbart gerade in der Küche beschäftigt.
Ein Kühlhaus kriegen wir hier rein. Hier kommt die komplette Kochzeile rein, schön vielen Sachen, die man eigentlich braucht. Den Mittelblock und die Spülküche, alles ein bisschen getrennt vom sauberen und unsauberen Bereich. Und ich denke, das haben wir sehr gut geplant für den Ablauf des Service auch, wie er reinkommt, wie das Essen rausgeht, wie wir es anrichten wollen.
Der 20-jährige gelernte Koch ist sichtlich stolz auf die Küche. In der wird er kochen, wenn die Anja von Wesseling aus den Rhein befahren wird.
Ich liebe den Rhein und ich kenne es ja auch nicht anders. Mein Opa, weiß ich noch, ein gelbes Schiff gehabt, das hieß Johannes. Und es hat dann so quasi als Supermarkt auf dem Rhein. Und, aber mein Vater ist dann in die Personenschifffahrt gegangen und so machen wir es auch weiter. Meine Schwestern, Oma, Opa fahren ab und zu noch mit. Opa ist noch Kapitän, der fährt mit. Und ja, mein Vater ist halt der Hauptchef.
Und der kommt auch täglich zur Luxwerft und hilft mit. Kein Wunder bei einem 2,5 Millionen Objekt, das möglichst 30 Jahre lang seinen Dienst tun soll.
Rhine water, all the time.
Wie ein Taschengeld nimmt sich da die Investition in die Wiederbelebung der Maifischerei aus. Circa 12.000 Euro kostet der Besatz mit 2 Millionen Maifischlarven jährlich. Diesmal nur 3 Kilometer von der Luxwerft entfernt, in der Reiter Lach. Es ist Abend geworden. Ein gelber Schlauch saugt aus 3 grünen Bottichen am Ufer die Maifischlarven heraus und spült sie mit Schwung in die ruhige Rheinaue. Andreas Schabert hat sich tief in den Bottich gebeugt.
Nee, das macht den erstaunlich wenig aus. Also ich würde sagen, die zählen mit zu den empfindlichsten Fischen, die ich überhaupt je gesehen habe. Die verlieren, also die Larven haben jetzt noch keine Schuppen, aber die später verlieren wirklich extrem leicht die Schuppen, schon bei leichtester Berührung. Die sterben also wirklich ganz, ganz häufig direkt nach dem Abkäschern. Aber es gibt Untersuchungen, dass sie zum Beispiel relativ unempfindlich sein sollen, was die Passage von Turbinen in Wasserkraftwerken. Und hier diese Druckunterschiede im Schlauch, können Sie auch umsehen, die machen denen wirklich gar nichts.
Und die bilden gerade ihren ersten Schwarm in der ruhigen Rheinaue. Und ab jetzt kann kein EU-Projekt mehr etwas für sie tun. Den Rest müssen sie selber schaffen. Erst rein in die Nordsee und nach etwa 5 Jahren wieder zurück. In diesem Jahr werden die ersten Rückkehrer erwartet, wenn alles gut geht.
Kritisch könnte auch sein, wenn sie ja zum Beispiel oberflächennah abwandern und mit so einem großen Schubverband auch mal rein in Konflikt geraten. Und sicherlich eine ganz kritische Phase ist dann nochmal die Wanderung durch das Rhein-Delta. Das Rhein-Delta ist ja extrem stark reguliert und der einzige sichere Mündungsarm ist tatsächlich der am intensivsten von Schiffen befahrene. Da müssen sie dann quasi durch den Rotterdamer Hafen. Ja. Das wäre für sie sicherlich der beste Weg.
Lohnt es sich, in eine Nische zu investieren, die vielleicht niemals Ertrag bringen wird? Oder ist ein Fluss, in dem Fische leben, ökologisch und ökonomisch wertvoller als einer ohne Fisch? Und wenn ja, für wen und wie kann man das messen? Umweltökonom Bernd Hans-Jürgens.
Es gibt Daten zu den gefangenen Fischmengen in deutschen Binnengewässern. Das sind also über 50.000 Tonnen. Und hier kann man schon sagen, das sind also 200 Millionen Euro, die hier erwirtschaftet werden. Und es ist klar, wenn Fischmengen zurückgehen, dann gehen diese Leistungen zumindest verloren. Es kann sein, dass andere Leistungen des Flusses dann eher genutzt werden, also Transportzugänge, Zugänge zu Häfen, Durchgängigkeit des Flusses für die Schiffe wird erhöht. Ja, was ist der Wert nicht nur des Fischs, sondern der Wert des dahinterstehenden Ökosystems in seiner ganzen Verbundenheit? Ich glaube nicht, dass man da ganz konkrete Zahlen tatsächlich handfest belegen kann, aber es sind ja immerhin Gedankenspiele und auch Ansätze, die unsere Entscheidungen etwas steuern sollen, die uns klar machen sollen, dass die Natur eben doch einen Wert hat. Wir nutzen sie, als wenn sie wertlos wäre. Sie hat im Moment auch keine Preise, aber es sind Werte dahinter. Und das ist ein Versuch, diese Werte in irgendeiner Weise sichtbar zu machen, wo immer es auch geht.
Die Wirtschaft am Rhein ist stetig im Fluss. Wird eine Nische frei, können neue entstehen. Zum Beispiel schwimmender Lebensraum in stillgelegten Häfen. Ein Montag, Ende Mai 2013. Ein besonderer Tag für Rotterdam und für den Rhein. Er wird länger. Maas Flakte 2 wird in Betrieb genommen. Ein Hafengebiet, das der Nordsee abgetrotzt wurde. 2000 Hektar groß, zwei Hafenbecken, 20 Meter tief. Platz für die größten Ozeanriesen, die auf den Weltmeeren unterwegs sind. Auf dem Zugang zum Hafen, dem Yangtze-Kanal, warten etwa 2 Dutzend Boote auf das erste Containerschiff, das in den neuen Hafen einfahren wird.
Ach ja, da kommt ein Öltanker. Und da links hinten, ja, das ist ein sehr großes Containerschiff. Ach, nicht sehr groß, groß.
Minko van Heesen verfolgt das Geschehen von einer Barkasse aus. Ein aufregender Tag, selbst für den erfahrenen Pressesprecher des Port of Rotterdam. 2 Schlepper schieben eine schwimmende Absperrung vorsichtig zur Seite.
Jetzt wird dann diese Abschießung weggezogen und dann gehen zuerst diese alten Segelschiffe durch die Linie und letztens das große Containerschiff, was da hinten liegt. Aber wesentlich ist die Öffnung nun, geschieht jetzt.
Maas Flakte 2 ist die vorerst letzte Hafenerweiterung in Rotterdam. Fast 40 Kilometer ziehen sich mittlerweile die Hafenanlagen von der Stadt bis zur Nordsee, mit immer gewaltigeren Silos und Krananlagen. Kleinere Häfen in der Stadt werden für die Schifffahrt nicht mehr gebraucht. Sie bieten Nischen für Neues.
Steropor an sich ist schon wasserdicht, aber das ist unsinnbar, weil wenn du einen Betonenschal im Wasser, wenn du da hinfahrt mit einem Schiff, dann sinkt das. Wenn du mit einem Schiff in Flexbase fahrt, wird das beschädigt sein, das kann nicht anders, aber wird niemals sinken.
Unsinkbare Styropor-Pontons in Betonwannen sind eine Geschäftsidee von Jan-Willem Roel. Sie ermöglichen es, Wasser in neuen Dimensionen zu bebauen. Rund 50 Projekte hat der Niederländer weltweit schon realisiert. Ein 900 Quadratmeter großes Gewächshaus, eine 1000 Quadratmeter große Vogelinsel, gerade baut er einen schwimmenden Abwasserkanal in Jakarta. Auch im Rotterdamer Rheinhafen hat er schon gebaut.
Wir stehen jetzt auf dem Floating Pavilion in Rheinhafen und er hat einen Boden von 2 Meter Styropor und 20 Zentimeter Beton.
Seit 2010 schwimmt der Pavillon auf Styropor im Schatten der Erasmusbrücke im alten Rheinhafen mitten in Rotterdam. Ein Test für das Leben auf dem Wasser. Denn Land ist knapp. Die Bevölkerung wächst und die Wasserpegel werden infolge der Klimaerwärmung steigen. Büroflächen, Wohnraum, Platz für öffentliches Leben werden gebraucht. Auch auf dem Wasser des Rheinhafens, gleich neben dem Pavillon.
Da kommen so viele Leute hier arbeiten, dass wir dann ein Parkplatzproblem haben. Und dann haben wir gesagt, warum bauen wir dann nicht auf Wasser einen schwimmenden Parkplatz? Und da haben wir einen Entwurf gemacht für 2500 Autos oder so etwas. Und dann können wir natürlich auch etwas dazu machen, vielleicht einen Park oder einen Beach.
Ein Parkplatz für 2500 Autos inklusive Park und Strand auf Rheinwasser. Je nach Ebbe und Flut mal 3,5 Meter höher und mal niedriger. Wasserbebauung könnte eine Lösung für zukünftig steigende Wasserspiegel sein. Allerdings ist das Bauen auf Wasser noch in jeder Beziehung Neuland. Bisher fehlen dafür jegliche Richtlinien.
Sehr viele Probleme gibt es mit den Planungsrechten. Keine Stadt in der Welt hat eine Planung gemacht, wie sollte das Wasser aussehen. Weil normaler ist Wasser für Schiffe und Wasser ist nicht um zu wohnen. Und dort ist das Problem. Das ist, gibt nicht wie viele Häuser, wie viele Büros, wie viel Grün, wie viel. Das ist nicht da. Und wie sollte das aussehen? Und wie sollte die Linien sein, die Sichtlinien? Und so, das muss alles noch neu entwickelt werden.
Fragen nach der Finanzierung und Versicherung müssen geklärt werden. Ist ein schwimmendes Hotel eine Immobilie oder ein Schiff? Und wie viel Bebauung kann das Ökosystem des Rheinhafens in Rotterdam vertragen? Was passiert, wenn Parkplätze, Büros oder Gewächshäuser auf dem Wasser dem Leben im Wasser das Licht nehmen?
Wenn du sehr viel Wasser bedeckt mit großen Flaggen, schwimmendes Gebäude, was geschieht dann mit dem Wasser da unten? Weil da ist kein Licht mehr. Das sollte man erst mal messen. Hier in dem Rotterdam-Gebiet ist das nicht so ein Problem, weil hier haben wir viel Strömung und viele Tiere. Und ich sage immer, es wird anders sein, ja, aber vielleicht wird es auch viel besser sein.
Rhinewater, all the time.
Wasserbebauung könnte eine neue Wirtschaftsnische werden und den Fluss wertvoller machen. Aber wie wertvoll ist der Rhein mit seiner Natur und den Geschäften an seinen Ufern in ganzer Länge, von der Quelle bis zur Mündung? Umweltökonomen wie Professor Bernd Hans Jürgens haben allein den Wert von Mooren in Bayern auf mehrere 100 Millionen Euro geschätzt. Und der Rhein?
Ich glaube, dass die Frage, den Rhein insgesamt zu untersuchen im Blick auf seine Wirtschaftlichkeit, dass das gar nicht die spannende Frage ist. Sondern ich nehme eher an, die spannende Frage resultiert daraus, wenn wir irgendwelche Veränderungen vornehmen und Entscheidungen getroffen werden müssen, dann kosten die uns was, diese Entscheidungen. Da muss Geld in die Hand genommen werden. Und dann spielt eine solche wirtschaftliche Betrachtung, also jetzt im weiten Sinne wirtschaftliche Betrachtung, über alle auftretenden Nutzen und die auftretenden Kosten eine Rolle.
Auch für diejenigen, die ihre Wirtschaftsnische am Rhein gefunden haben, ist es eine ständige Kosten- und Nutzenrechnung. Für einige lohnt sich das Geschäft schon jetzt, wenn Rheingold teuer verkauft, Rheinkieselschmuck preiswert produziert und gewinnbringend an die Frau gebracht werden kann. Wenn Camper Schlange stehen, um ihren Wohnwagen hinter einem sicheren Deich abzustellen. Andere sind auf gutem Weg zu schwarzen Zahlen und setzen auf besseres Handwerk im Weinberg, auf mehr Qualität im Tourismus. Und wieder andere brauchen noch einen langen Atem, wenn Natur- und Fischpopulationen sich erst erholen müssen. Auch in Zukunft wird die Wirtschaft am Rhein im Fluss bleiben. Gefragt sind und bleiben frische Ideen, der Blick für neue Chancen, der Mut, etwas auszuprobieren und die Beharrlichkeit, auf den Erfolg zu warten.
Es werden eigentlich fast jedes Jahr aufsteigende Maifische in den Fischpässen in Iffezheim und in Gamsheim nachgewiesen. Also wir wissen, die wandern so hoch. Also wir gehen davon aus, dass wir über 3 Generationszyklen den jetzigen Besatzaufwand aufrechterhalten müssen, um überhaupt einen Effekt zu sehen.
Wir investieren, wir modernisieren. Die Camper müssen immer bei uns einen Anreiz haben, warum fahren wir zur Grabinsel. Und wir sind also schon für die nächsten 10 Jahre aufgestellt.
In Geisenheim entwickeln momentan das Institut für Technik ein ferngesteuertes Bewirtschaftungssystem für den Steilhang, was ohne Manpower auf dem Gerät arbeitet, sondern ferngesteuert sich durch die Weinberge selbst lenkt mit entsprechenden Anbaugeräten. Ja, das ist die Zukunft.
Dass ich mich wirklich jetzt so auf diese Rheinkiesel-Kollektion konzentriere, die Resonanz ist wirklich bisher überwältigend.
Es gibt auch ein paar Ecken, wo sehr schöne weiße Quarze auftauchen. Also fast nur weißer Quarz. Der ist so sauber, dieser Kies, der ist so von einer Top-Qualität, dass man da auch Silizium draus machen könnte. Zum Beispiel für Solarzellen. Also ich finde es nicht schlimm, wenn das liegen bleibt. Vielleicht freuen sich künftige Generationen, dass das da noch liegt. Also man muss nicht immer alles rausholen, was da ist.
Denn genau das macht die nächste Generation seit uralten Tagen. Den Rhein neu nutzen, neu erfinden.
Rheingold. Nischengeschäfte entlang des Rheins. Ein Feature von Heike Sikoni. Es sprachen Sascha X und Bruno Winzen. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Nike Zafiris. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Frank Christian Starke. Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2013.